Es geht wieder los. Die Sommerzeit, in der wir euch ein bisschen weniger Folgen angeboten haben, die ist vorbei. Ab heute wird wieder mehr erzählt. Geschichten aus der Wissenschaft. Heute mit mir, Stefan Geier. Und recherchiert hat Helmut Nordwig. Hallo Helmut.
Hallo Stefan.
Womit starten wir in diesen hoffentlich spannenden, nennen wir ihn mal Podcast, Wissenschaft schnell erzählt Herbst?
Wenn du Lust hast, dann entführe ich dich nochmal auf eine Insel. Oder ich kann was erzählen über Unfruchtbarkeit und was die Gründe dafür sind und über japanische Aale, die eine ganz besondere Fähigkeit haben.
Wissenschaft schnell erzählt.
Entführen auf eine Insel, da zucken wahrscheinlich beim einen oder anderen doch noch ein paar Erinnerungen an den Urlaub. Fangen wir doch damit an. Auf welche Insel reisen wir?
Sagen wir mal Sardinien. Es geht nämlich darum, wie auf Inseln gesprochen wird. Auf Sardinien, da gibt es die Sprache Sardisch. Mhm. 1 Million Menschen sprechen diese Sprache und so ein bisschen klingt die wie Latein.
Und die ist schwer zu verstehen und ist sehr speziell für diese Insel.
Speziell für diese Insel, für Italiener auch schwer zu verstehen. Und es gibt viel mehr solche Inselsprachen, als man eigentlich denken würde. Das zeigen australische Forschende jetzt. Die haben nämlich ausgewertet, wie sprechen eigentlich Menschen auf rund 13.000 Inseln weltweit.
Also die haben sozusagen das Pendant zu Sardisch auf diesen 13.000 Inseln gesucht und sticht Sardinien da raus?
Nein, das war jetzt nur ein Beispiel von mir, weil, naja, die Ferien, wie du sagst, sind gerade vorbei und viele waren doch am Mittelmeer, waren vielleicht auch auf Sardinien und haben das gar nicht mal gemerkt, dass da eine andere Sprache gesprochen wird. Dabei war das Ergebnis dieser Forschungsarbeit, dass fast 10% aller Sprachen nur auf Inseln gesprochen werden und diese Inseln, die machen dabei nicht mal 1% der Landmasse aus. Ist also ein ganz interessantes Verhältnis. In Europa, da gibt es sogar noch weitere Beispiele. Auf der Kanalinsel Jersey, wer also jetzt vielleicht nicht so weit in den Süden gefahren ist, sondern nach Westen, da gibt es die Sprache Gerier. Das ist also so etwas wie Normannisch in Frankreich. Und das war lange Zeit sogar Pflichtfach in der Schule.
Ist ja eigentlich ganz schön. Also die Sprache stirbt ja dann auch nicht aus, auch wenn sie nur wenige Leute sprechen.
Ja, eigentlich ist es ja sogar so, dass die Lage von Inseln fördert, dass sich eigene Sprachen herausbilden. Auch das zeigt die Studie. So ähnlich wie das in Gebirgstälern ist, da nennen wir sowas ja dann auch Sprachinseln. Aber tatsächlich müssen diese Sprachen natürlich kulturell und politisch auch erhalten werden. Und das ist oft schwierig. Jetzt nehmen wir nochmal Sardisch. Das ist zwar offiziell in Italien als Sprache anerkannt, aber trotzdem wird es eben immer mehr vom Italienischen verdrängt durch die Medien, Zeitungen, durch offizielle Behördenvorgänge und so weiter. Es gibt eben keine Schule auf Sardisch. Das sind alles so Faktoren.
Hängt also doch wieder sehr stark an den Leuten vor Ort, diese Inselsprachen zu erhalten. Dann die nächste Geschichte.
Ja, es geht um Unfruchtbarkeit, ein unschönes Thema, das leider viele Menschen betrifft, weltweit etwa jedes 7. Paar. Und jetzt wollten Forschende wissen, was kann denn dahinter stecken? Was haben diese Leute eigentlich gemeinsam?
Und gibt da wahrscheinlich viele Gründe.
Ja, und dazu haben sie mal nach Dänemark geschaut.
Warum gerade Dänemark?
Ja, in Skandinavien, da gibt es zentrale Gesundheitsdateien, die der Forschung zur Verfügung stehen. Und da konnten die deshalb bei 900.000 Menschen auswerten, wer leidet denn eigentlich unter Kinderlosigkeit? Hat das vielleicht was mit dem Wohnort zu tun? Wie ist denn zum Beispiel die Luft dort? Gibt es viel Lärm?
Also die Frage ist, Umweltverschmutzung im Endeffekt schuld an schlechter Fruchtbarkeit oder gibt es einen Einfluss?
Genau, und das hat sich auch eindeutig so gezeigt. Männer, die sind eher unfruchtbar, wenn viel Feinstaub in der Luft ist. Und Frauen, die sind empfindlicher gegen Lautstärke, also Verkehrslärm und Ähnliches, vor allem wenn sie älter sind als 35.
Aber das ist ja erstmal nur Statistik, sind ja nur Daten.
Richtig, das sagt nichts über die Ursache. Aber natürlich sollte man diesem Zusammenhang jetzt in der Forschung genauer nachgehen. Das haben die auch vor. Und dieser Zusammenhang ist so deutlich, dass man sagen kann, es muss auf jeden Fall mehr für bessere Luft getan werden. Da haben wir natürlich alle was davon, ob wir Kinder wollen oder nicht. Und gegen Lärm natürlich ganz genauso.
Und in der letzten Geschichte, Helmut, ich erinnere mich noch, es geht um Aale, die erstaunliche Fähigkeiten haben.
Ja, und da ist
nämlich glitschige Fähigkeiten.
Glitschige Fähigkeiten, da ist nämlich nicht das letzte Wort, wenn ein Aal von einem Raubfisch gefressen wird, jedenfalls nicht von der Zahnschläfergrundel, so heißt dieser Raubfisch, den können sie nämlich wieder entkommen.
Zahn, Schläfer, Grundel, muss ich mir merken. Dem wieder entkommen, das erinnert mich so ein bisschen an manchen Zeichentrickfilmen. Ja, da wird man vom Wal verschluckt,
ja, und ist Nemo dann wieder frei. So.
Genau, zum Beispiel hier nicht vom Wal verschluckt, sondern der Aal wird verschluckt. Wie macht der Aal dann?
Ja, das haben Zoologen jetzt zum ersten Mal filmen können, und zwar mit Röntgen-Videoaufnahmen. Da haben die Aale ein Kontrastmittel bekommen, und was man da sieht, das ist wirklich faszinierend. Sobald der Aal geschluckt ist, da macht er dann ein Salto im Magen und ordnet sich dann so an, dass er mit dem Schwanzende wieder in Richtung Speiseröhre schaut. Und mit diesem Schwanzende arbeitet er sich richtig die Speiseröhre hoch und sucht sich dann die Kiemenöffnung des Fisches. Und so gelingt es halt dem Aal manchmal, bei den Kiemen wieder rauszukommen.
Rückwärts mit dem Schwanz voran dann wieder ins
genau.
Freie. Schafft er das immer, oder hat man das nur einmal beobachtet?
Nee, das hat man mehrmals beobachtet, aber das schaffen eben nicht alle. Und die Forscher vermuten, das ist nur dann der Fall, wenn der Aal schnell, kräftig und noch nicht zu fett ist, also eher bei jungen Tieren. Länger als eine Minute darf es nämlich nicht dauern, sonst setzt die Verdauung ein bei diesen Zahnschläfergrundeln.
Also ich muss ehrlich sagen, also diese Vorstellung erzeugt bei mir so eine Mischung aus, ja, wie du sagst, Faszination, aber auch irgendwie ein bisschen eklig, wenn sich der Aal da die Speiseröhre wieder raufwindet, aber klar.
Ja, vor allem, wenn er dann nochmal geschluckt wird, also das kann man ja
irgendwann ewig so schafft das wahrscheinlich dann nicht mehr, aber ja, der Überlebenswille wird gefordert, ja, wenn man kurz davor ist, verdaut zu werden. Wie das aussieht, das haben die Forscher, du hast es gesagt, auch in einem Video geteilt, das verlinken wir euch in den Shownotes. Schreibt uns gerne, was es bei euch auslöst. Und genauso findet ihr wie immer auch die anderen Quellen der heutigen Geschichten unten verlinkt. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare. Bis zur nächsten Folge Wissenschaft schnell erzählt, sagen Stefan Geier und
Helmut Nordwig.
Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.